und hat dort den Versuchungen des Teufels widerstanden. Er kam dann zurück und hat in Galiläa erstmal dort gelebt und auch gedient. Wir wissen nicht genau, wie lange der Zeitpunkt ist, als er aus der Wüste zurückgekommen ist und in Galiläa war. Aber die Markus 1, dort wird eigentlich ein Tag beschrieben, der extrem voll ist von Jesus. Und zwar heißt er predigte. Er berief dort auch einige Jünger. Er lehrte dort am Sabbat in der Synagoge. Sabbat wird gleich nochmal wichtig, das war eigentlich der freie Tag, Sabbat. Er heilte einen Besessenen. Danach heilte er die Schwiegermutter des Simon Petrus, einem Jünger, den er gerade eben eigentlich berufen hat. Und Jesus befindet sich aktuell in dem Haus von Simon Petrus und seinem Bruder Andreas. Und genau hier steigen wir ein. Und hier heißt es, am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor dem Haus versammelt. Und er heilte viele Menschen, die an den verschiedensten Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus. Den Dämonen verbot er zu reden, denn sie wussten, wer er war. Gleich geht es noch ein bisschen weiter, aber ich werde erstmal mit hier einsteigen. Warum steht hier jetzt am Abend, als die Sonne untergegangen war? Jesus war ja an dem Sabbat unterwegs. Am Sabbat, da war es verboten zu arbeiten. Und zur Arbeit zählte auch, dass man irgendwelche Kranken wohin getragen hat, in das Haus. Und die Leute wussten, es ist Sabbat, wir können jetzt die Kranken nicht irgendwie zu Jesus tragen. Der Sabbat hat eigentlich morgens um 6 angefangen bis 6 Uhr abends. Aber damals hatten die Leute ja keine Uhr. Also die wussten nicht, ja, wann ist jetzt der Sabbat zu Ende? Und dass sie auf Nummer sicher sind, dass sie ganz genau wissen, der Sabbat ist jetzt zu Ende, jetzt können wir wieder arbeiten, haben die so eine Regel gehabt, oder hat man gesagt, sobald 3 Sterne am Himmel zu sehen ist, dann wissen wir, jetzt ist der Sabbat, jetzt können wir arbeiten. Deswegen heißt es hier, am Abend, als die Sonne untergegangen war. Spannend auch zu sehen, dass die Menschen eigentlich zu Jesus kommen, weil sie was von ihm wollen und gar nicht einfach seine Gegenwart vielleicht auch genießen. Man brachte alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Er heilte viele. Weiß nicht genau, wenn es dir auch so geht, dass du einer von den allen bist, also alle Kranke. Und du wünschst dir eigentlich einer der vielen, wo geheilt ist. Aber du bist noch bei den vielen. Ich weiß manchmal auch nicht genau, warum Jesus heilt und warum manchmal nicht heilt. Aber hier in der Bibel lesen wir schon, dass alle Kranken hingebracht wurden und nur viele geheilt worden. Und jetzt geht die Geschichte weiter und jetzt kommen wir eigentlich an den Punkt, wo es heute eigentlich auch zentral wird. Und zwar, Jesus hat einen vollen Tag gehabt und was macht er nach so einem vollen Tag? Was machen wir nach einem richtig vollen Tag? Erstmal ausschlafen. Wir vielleicht. Jesus, früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Simon und die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, alle fragen nach dir. Also früh am Morgen steht Jesus auf und sucht einen einsamen Ort, um dort zu beten. Er macht sich bewusst aktiv auf die Suche, einen Ort zu finden, wo irgendwie äußerlich einsam ist. Er hätte ja auch dort im Haus vielleicht beten können mit seinem Vater. Ich glaube, dass ein einsamer, äußerlicher Ort uns oft hilft, schneller in eine Ruhe, in eine Einsamkeit von unserer Stille auch zu kommen, in unserer Tiefe. Jesus richtete sich neu aus, hatte Zeit mit seinem Vater gehabt. Jetzt kann man denken, ich verstehe das jetzt nicht, also Jesus hatte doch 40 Tage Zeit gehabt in der Wüste, da war er doch allein, da hat er sich doch vorbereitet. Jetzt ist er in Galiläa, jetzt kann er doch, also er muss doch arbeiten, da gibt es so viel zu tun. Und früher war es ja auch so, 6 Tage Arbeit, ein Tag Sabbat. 6 Tage Arbeit, ein Tag Sabbat. 40 Tage war Jesus in der Wüste, wir wissen nicht genau, wie lange bis nach Galiläa er gebraucht hat, ein Tag Arbeit und sofort wieder Ruhe. Sofort zieht es ihn wieder in die Ruhe. Und ich bin überzeugt, dass Jesus hier sein Denken und sein Handeln von Gott oder von dem Vater neu ausgerichtet hat. Was machen jetzt die Jünger, als sie merken, Jesus ist nicht mehr bei ihnen? Sie eilen zu ihm her. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, die wachen am Morgen auf, sehen Jesus sich nicht mehr da, denken, oh Mann, wir haben noch so viele Leute hier. jetzt müssen wir ihn schnell suchen. Die suchen ihn, eilen ihm nach, finden ihn ja dann auch und dann wäre ich mal gerne dabei gewesen, was die Jünger gemacht hätten. Sehen die da jetzt Jesus in der Anbetung ruhend nieder und sagen einfach, hey, die Stille können wir jetzt nicht gebrauchen, du musst jetzt kommen. Wir entscheiden uns bewusst, Jesus aus der Stille herauszureißen, du musst ja mitkommen. War Jesus vielleicht schon da? Aber sie kamen nicht auf die Idee, vielleicht auch dort in der Stille zu gehen. Oder wir lesen es hier nicht, dass sie auch in der Stille waren, erstmal sich auch auf den Vater eingelassen haben. Sondern hier heißt, hey, Jesus, alle fragen nach dir. Die Arbeit ruft wieder, du musst kommen, du wirst gebraucht. Es sind noch ganz, ganz viele da in der Stadt. Du musst doch deinen Auftrag erfüllen. Und mich fasziniert eigentlich die Bibelstelle, weil Jesus ganz klar unterscheiden kann hier, was auftragsorientiert und was situationsorientiert ist. Jesus handelt hier eigentlich auftragsorientiert. Auftragsorientiert meint, du weißt eigentlich ganz genau, was der nächste Schritt ist. Situationsorientiert heißt, ich gucke jetzt einfach mal rein und je nachdem, wie die Situation kommt, reagiere ich so drauf oder reagiere ich so drauf, ich lasse einfach mal auf mich zukommen. Für die Jünger war eigentlich, also wenn ich jetzt dabei wäre, wäre ja fast klar, was jetzt als nächstes kommt. Jesus kommt mit und wir gucken, was wir dort dienen können. Aus einer Zeit der Stille heraus entscheidet sich jetzt Jesus so. Jesus erwiderte, lasst uns von hier weggehen, in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich des Gottes verkünden kann. Denn dazu bin ich gekommen. So zog er durch ganz Galiläa, verkündigte in den Synagogen die Botschaft vom Reich des Gottes und trieb Dämonen aus. Für Jesus war ganz klar, Auftrag, den habe ich hier nicht mehr. Obwohl es dort vielleicht noch Arbeit geben würde, aus menschlicher Sicht. Obwohl die Jünger ja recht hatten, fragen ja alle nach ihm. Er wusste, was der nächste Schritt ist. Denn er wusste, dazu bin ich gekommen. Ich glaube, dass es eine der größten Kunst ist, immer wieder der Wille Gottes zu erkennen. Und Jesus war da sehr, sehr stark darin, den Willen Gottes oder der Wille vom Vater zu erkennen und dann auch umzusetzen. Und ich bin schon auch überzeugt, dass es aus einer Stille herausgekommen ist, an einem Punkt, wo Jesus sich reflektieren konnte, Zeit im Gebet hatte und zu hören, was dort kommt. Und es geht ja darum zu unterscheiden, was will jetzt die Welt, was will vielleicht ich oder was ist der Wille Gottes. Und mir ist dazu eine Bibelstelle in Römer 12, Vers 2 gekommen. Da heißt es, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Wie gehen wir mit solchen Situationen um? Lassen wir uns von den Maßstäben dieser Welt, vielleicht auch dieses situationsorientierte, überfluten, dort zu helfen, wo wir gerade gebraucht werden, einfach da zu sein, oder lassen wir unser Denken verändern? Was ist denn Gottes Wille? Was möchte denn er? Welchen Auftrag habe ich in genau dieser Situation? Ich glaube, um den Willen Gottes zu erkennen, müssen wir versuchen, einfach mal hinzusetzen, einfach mal abzuschalten, hinzuhören und umzusetzen. Aber vor lauter Hektik, vor lauter Stress, wie wollen wir dort auch, wie gelingt es uns dort auch immer wieder, den Willen Gottes zu erkennen? Die Stille ist ein Ort, wo wir ganz, ganz viel neu ausrichten können. Und ich glaube, deswegen war es Jesus auch so wichtig, dass er in der Stille war, dort auf den Vater gehört hat. Es ist die Frage, was macht Stille mit uns? Was machen wir in der Stille? Wie gehen wir da rein? Und ich wünsche mir, dass wir lernen, diese Stille auszuhalten. Ich wünsche mir auch, dass wir uns verändern lassen, was Gottes Wille ist. Wozu und warum? Was ist meine Aufgabe jetzt und hier gerade? Das war eine Bibelstelle, Markus 1, wo wir lesen können von der Außenperspektive, wie hat Jesus gerade reagiert. Und wenn wir die Evangelien durchlesen, gibt es ganz, ganz verschiedene Bibelstellen, wo wir immer wieder lesen können, dass sich Jesus zurückzieht. Jesus begann den Dienst mit 40 Tagen Wüste. Er hat sich dort zurüsten lassen bevor er die ganzen Wunder und Leute begegnet ist. Jesus verbrachte eine Nacht auf einem Berg, bevor er die Jünger berief. Steht nicht dran, warum, oder ich kann mir vorstellen, vielleicht auch mit Gott abzuklären, dem Vater abzuklären, wen soll ich berufen, wie soll ich das machen, dort nochmal sein Denken neu auszurichten. Nach der Nachricht vom Tod des Johannes wich er mit einem Boot auf eine einsame Gegend aus. Vielleicht dort in dieser schmerzhaften Zeit mit seinem Vater zu sein, zu trauern. Oder Jesus geht nach der Speisung der 5000 allein auf den Berg, um zu beten. Vielleicht hat er dort Danke gesagt, war so überglücklich. Vielleicht war er aber auch fertig, hat sich nochmal neu ausrüsten lassen. Vielleicht hat er überlegt, was ist der nächste Schritt, was mache ich als nächstes? Jesus zieht sich ganz bewusst in die Einsamkeit zurück. Ist jetzt Einsamkeit gut? Weil Einsamkeit, da drehe ich mich, kann ich mich schnell um mich selber drehen. Da denke ich an mich, vielleicht wird auch die Welt immer kleiner. Die Einsamkeit hat die Gefahr, dass man immer egozentrischer, egoistischer und immer enger und bitterer auch wird. Und vor 2 Jahren hat Markus Liebelt hier auch eine Predigt über Einsamkeit gehabt. Dort hat er auf die Herausforderung der Einsamkeit, oder ist er dort auch eingegangen. Ich möchte aber eigentlich heute auf die Chancen der Einsamkeit eingehen. Und es ist immer ein Balanceakt. Einsamkeit hat immer 2 verschiedene Seiten der Medaille, kann man sagen. Und das hat auch Bonhoeffer erkannt. Er hat das eigentlich, finde ich, ganz, ganz gut zusammengefasst, ganz klar auch. Und Bonhoeffer sagt immer, wer nicht allein sein kann, der hüte sich vor der Gemeinschaft auf der einen Seite. Wenn du nicht allein sein kannst, dann hüte dich vor der Gemeinschaft, weil du bist ja immer da drin, du schaffst ja gar nicht, dir selber Gedanken zu machen, dich selber zu reflektieren. Wer nicht in der Gemeinschaft steht, der hüte sich aber vor dem Alleinsein. Dort diejenigen, wo immer wieder allein sind. Pass auf, dass du nicht nur alleine bist, sondern such auch mal die Gemeinschaft. Such mal auch die anderen Meinungen. Such mal die Gespräche. Bonhoeffer sagt, jedes für sich genommen hat tiefe Abgründe und Gefahren. Wer Gemeinschaft will, ohne Alleinsein, der stürzt in die Leere der Worte und Gefühle. Ich glaube, dort ist die Gefahr, dass man abhängig von anderen ist. Man hat nur Gemeinschaft, man guckt immer, was die anderen machen. Du verlierst die Tiefe. Und auch Menschen, die immer nur reden, aber nie zuhören, ist die Frage, ob die überhaupt gute Gesprächspartner sind. Immer nur reden, wenig zuhören. Und wer allein sein sucht, ohne Gemeinschaft, der kommt im Abgrund der Eitelkeit, Selbstvernarrheit und Verzweiflung um. Dort besteht die Gefahr, dass du gar keinen Spiegel mehr mit jemand anderem hast. Keine Konfrontation. Deshalb ist mein Tipp, suche bewusst die Einsamkeit und komme aus ihr inspiriert wieder heraus. Also wirklich bewusst die Einsamkeit suchen. Und Einsamkeit, das klingt eigentlich so altmodisches Wort. Wenn ich euch an die Teenies denke, Einsamkeit, die Einsamkeit suchen, dann denkt ihr wahrscheinlich, wie Mama und Papa sagt, mach doch mal das Handy weg, habt doch mal wieder Langeweile. Aber ich glaube wirklich, dass hinter dieser Einsamkeit ein Schatz ist, ein Schlüssel ist, den wir erstmal entdecken müssen. Das ist ein Weg dahin. Jesus lebt uns beides vor und ich glaube, da ist auch ein Schlüssel. Und ich finde es immer interessant und spannend, in der Bibel Bibelstellen zu lesen und dann von der anderen Seite auch mal zu sehen, wie sagten das XY oder wo stärkt die Bibel sich auch gegenseitig. Und in Markus 1 haben wir eine Sicht bekommen, wie Jesus, also eine Perspektive von Jesus, wie er umgeht mit einem herausfordernden Leben mit Hektik und Stress. Und ich will uns in eine Bibelstelle mit hineinnehmen, wo Jesus selber sagt, wo Jesus selber etwas dazu sagt. Ruhe und was er uns dort auch verspricht. Wir finden den Bibeltext in Matthäus 11, Vers 28 bis 29. Und ich glaube, viele kennen den schon. Und ich möchte ihn trotzdem Stück für Stück nochmal durchgehen, weil ich glaube, da liegt ein ganz, ganz großer Schatz dahinter. Hier heißt, kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und Beladenen. Und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Was eine Zusage. Ruhe findet für meine Seele. Stück für Stück fangen wir an. Kommt her zu mir. Ist für mich immer wieder ein Bild, ein schöner Nebensatz, dass Jesus dasteht, sagt, ich bin da. Komm her zu mir. Ich bin Ansprechpartner. Du darfst so kommen. Du darfst so kommen mit deinen Klagen, mit deinen Fragen, mit deinen Zweifeln, mit deinen Nöten. Ich bin da. Komm zu mir. Es ist eine Einladung. Ihr, alle ihr Mühseligen und Beladenen, weiß nicht, was du dem Wort vorstellst, mühselig, ich habe vor allem mit dem Begriff beladen, stelle ich mir immer eine Person vor, beladen und da kommt nochmal was drauf und nochmal was und du hast das Gefühl, sag mal, ich bin noch so beladen, wie halte ich das eigentlich aus? Wo gibt es denn, jeder hat von uns solche Momente, beladen, egal welche Richtung das ist, kann er persönlich sein. Und Jesus spricht, kommt her zu mir, alle ihr. Jeder Einzelne mit seinen, wie das aussieht, die Beladenheit innen drin, ist erstmal wurscht. Jesus sagt auch, oder es heißt auch über ihn, er ist eigentlich gekommen als ein Arzt für diejenigen, die krank sind. Kommt alle, ihr mühseligen Beladen seid, das gilt für mich und für dich. Ich werde euch diese Ruhe geben. Jesus verspricht uns, hier eine Ruhe zu geben. Hier steht nicht drin, wie er uns die Ruhe geben will. Wann er uns die Ruhe geben will, wie lange dieser Prozess braucht. Aber hier sieht man eigentlich sein Herz dahinter. Jesus sagt, nicht die Welt gibt euch die Ruhe, nicht der Feierabend, nicht der Urlaub, nicht das Feierabendbier, nicht irgendwelche YouTube-Videos zum Abschalten, nicht irgendwelche TikToks, wo ich scrollen kann, nicht irgendwelche Sachen am Handy gibt euch die Ruhe, sondern er kann uns die Ruhe geben. Eine Ruhe, die die Welt nicht geben kann. Nehmt auf euch mein Joch. Also ein Joch war ursprünglich ein Gerät, das bei Lasttieren wie Ochsen benutzt wurde, um sie gemeinsam einzuspannen und im Gleichschritt die Arbeit zu verrichten, in eine gemeinsame Richtung zu ziehen und dort auch die Kräfte zu bündeln. Und Jochs wurden manchmal auch tatsächlich wirklich angefertigt auf die Tiere, damit sie nicht irgendwie komisch reiben. Und Jesus sagt hier, nehmt auf euch mein Joch, ein Arbeitsmittel. Das habe ich am Anfang nicht so verstanden. Wenn es hier um einen Bibeltext geht, der Ruhe gibt, warum beschreibt jetzt Gott ein Arbeitsmittel? Also ich brauche doch Ruhe. Und im nächsten Vers, und da kommen wir ein bisschen, oder im nächsten Abschnitt, und lernt von mir, da gilt es eigentlich darum, was Jesus vielleicht meint. So interpretiere ich das. Also für mich ist ein Joch ein Arbeitsinstrument. Und wenn ich Hektik, wenn alles voller Hektik, alles voller Stress ist, dann denke ich doch nicht an ein Arbeitsmittel. Ich brauche doch eigentlich eine Matratze, ich brauche doch Feierabend, ich brauche doch Ruhe. Aber Jesus hat hier eigentlich oder will uns hier mitgeben und er weiß, dass eigentlich für die Arbeiter es wichtig ist, eine neue Art von Arbeit zu denken. Weil er weiß auch, dass das Leben eine Aneinanderreihung von Lasten ist. Und dem können wir nicht entfliehen. Und Jesus möchte uns auch mit diesem Joch keinen Ausweg zeigen, sondern eigentlich eine Zurüstung. Für mich ist es bemerkenswert, dass er sagt, komm her zu mir, ich bin in dem Joch, komm her und lern von mir, lern von meinem Lebensstil, wie ich mit Hektik, mit Stress umgehe. Du musst nicht selber vorrennen, du musst nicht meinen, so muss man es machen, sondern lern mal von mir, schau mal an, was ich auch mache, wie ich mich vielleicht in die Einsamkeit, in die Stille immer wieder zurückziehe. Lern von mir. Denn Jesus spricht hier von sich, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Sanftmütig, er überlastet uns eigentlich nicht. Er will uns nicht mit irgendwas vollschütten, zuschütten. Er überfordert uns nicht. Und jetzt der letzte Satz, den finde ich immer wieder, gerade in der letzten Zeit für mich ganz, ganz erholsam. Ich werde Ruhe finden und ihr werdet Ruhe finden, du wirst Ruhe finden für eure Seelen. Wie viele Leute sind auf der Suche nach Ruhe in ihren Seelen? Reisen irgendwohin in die fremden Länder, versuchen eine Reise zu sich selbst zu finden, um eine Ruhe innerlich zu finden. Weil sie es vielleicht gar nicht mehr aushalten, dann braucht man irgendwie, überschatte ich das mit Hektik und Stress und Lärm, dass ich mich den Fragen nicht stellen muss. Und Jesus sagt hier, und wenn Jesus was sagt, glaube ich, dass es 100% wahr ist, glaube ich auch daran, dass es 100% wahr ist, dass er uns in unserer Seele Ruhe geben kann. Das verspricht er, und für mich ist die Aussage so, ich sehne mich danach. Ist ja nicht so, dass es bei mir immer so ist, dass ich immer Ruhe in meiner Seele habe, überhaupt nicht, sondern hier gibt es eine Zusage, ich wünsche es mir und ich sehne mich so sehr danach. Für mich war in der Vorbereitung immer wieder der Aspekt interessant, dass Jesus immer wieder in die Einsamkeit zurückgezogen ist. Und wenn Jesus als Sohn Gottes diese Einsamkeit braucht, dann frage ich mich, wie sehr brauchen wir es eigentlich? Ist ja nicht so, dass wir sagen, wir brauchen sie nicht, wir kriegen es schon alleine fertig. Kann man mal versuchen. Aber wenn Jesus diese Einsamkeit immer wieder sucht, wie viel Einsamkeit bräuchten wir oder diese Stille auch? Jesus hat sich immer wieder abgekapselt, sozusagen den Flugmodus aktiviert. Den Flugmodus kann man einmal wirklich am Handy aktivieren, und ich würde es euch auch den jungen Leuten und auch mir muss ich immer wieder sagen, aktiviert öfter euer Flugmodus. Lass mal die ganzen Einflüsse nicht immer rein, lass die ganze Hektik, einfach mal, die Welt geht nicht unter, wenn ihr nicht erreichbar seid. Aktivier aber auch den Flugmodus in deinem Leben. Einfach mal abzuschalten, nicht immer dabei zu sein. Wenn man einen Termin abgesagt wird, dann nutzt man den freien Abend einfach mal in der Langeweile. Ich glaube, es ist ein Kampf um unsere Zeit. Ich habe mal eine Dokumentation gesehen von verschiedenen Social-Media-Apps, die sagen eigentlich, wir wollen natürlich die Kunden, also jeder einzelne Mensch, so lange an unsere App gebunden haben, damit sie nicht zu einer anderen App gehen. Ja klar, die wollen unsere Zeit, damit können sie viel Geld machen, Werbung schalten. Wir sehen es auch immer wieder im Fernsehen. Wie viel Einschaltquote ist im ARD, wie viel im ZDF? Wo stecken wir uns unsere Zeit hin? Und wenn wir manchmal schon im irdischen Leben, also wenn schon im irdischen Leben so ein Kampf um unsere Zeit ist, frage ich mich immer, wie sehr auch im Geistlichen. Gott steht immer da und sagt, ich bin hier, nutze die Zeit. Und es gibt den Gegenspieler, den die Bibel als den Teufel betitelt. Und ich glaube, die einfachste Art und Weise für den Teufel, mit uns umzugehen, ist einfach, wenn die Christen gar keine Zeit haben, um auf Gott zu hören. Wenn sie gar keine Zeit haben, um sich zurückzuziehen. Wenn alles viel wichtiger erscheint, wenn alles viel besser, attraktiver erscheint. Hauptsache, sie haben keine Zeit, sich zurückzuziehen, weil, ich glaube, der Teufel weiß ganz genau, wie kraftvoll diese Zeit bei dem Vater ist. Wie wir unsere Gedanken neu aussortieren können. Ich persönlich bin ja eigentlich eher so ein extrovertierter Typ. Extrovertierter ist eigentlich, ich tanke unter Leuten auf. Also für mich gibt es einfach nichts Schöneres, jetzt zu predigen, nachher mit den Leuten zu reden, dann heute Mittag bei dem eingeladen zu sein, danach mit dem Fußball zu spielen und heute Abend am besten auch nochmal irgendwo essen gehen. Also machen wir heute tatsächlich auch. Für mich ist das super. Ich tanke da richtig auf. Die anderen Extrovertierten, die Introvertierten, da muss man aufpassen, dass man nicht mehr denkt, das sind die ganz Schüchternen. Und die wollen nie was sagen, sondern sie tanken eigentlich auf in der Zeit von Alleinsein. Da tanken sie einfach auf. Und für mich als Extrovertierter war das immer sehr herausfordernd, eine Zeit der Stille zu haben. Und ich hätte euch versprechen können, vor 4 Jahren, ich käme niemals auf eine Idee, so eine Predigt zu halten. Das passt überhaupt. Also Stille ist doch nur was für diejenigen, die nichts reißen wollen. So habe ich immer gedacht. Ich war immer derjenige, der YouTube-Videos auf zweifacher Geschwindigkeit anhört. Damit ich einfach mehr, also ohne Witz, dass ich einfach mehr lernen kann. Wir müssen auch vom Studium oft Videos, ganze Videos anschauen, die über eine Stunde gehen. Aber das kann man nicht schneller machen. Jetzt habe ich mir was runtergeladen, dass ich schneller hören kann. Also ich versuche eigentlich irgendwie immer alles schneller und noch effektiver zu nutzen. Und auch beim Sport ist, ja, was kann man während dem Sport machen? Also man hat ja die Ohren frei, da könnte man noch was anhören. Ja, dann dachte ich, ja, hör mal was an, kann man eine Predigt anhören, kann man sie weiterbilden. Aber nicht nur eine Predigt, weil eine Predigt geht ja so 30 Minuten, 45 Minuten, stelle ich einfach die Geschwindigkeit höher, dann schaffe ich sogar 2 Predigen. Weiß ich noch, was in der ersten Predigt war? Hauptsache voll, Hauptsache, also ganz, also so war ich wirklich ganz, ganz, immer schnell, alles Multitasking, obwohl Multitasking ja eigentlich nochmal viel ungesünder und auch viel langsamer, viel uneffektiver ist. Und auf einmal begegnet mir das Thema Stille im Studium. Wir kommen hin und haben einen neuen Kurs und da waren verschiedene Spiritualitätsformen, sollten wir ausprobieren, und eins war Stille. Und ich dachte, ich bin im Studium, ich will produktiv sein, ich will auch was lernen, wir müssen auch was machen. Wie jetzt in der Stille. Und wir hatten verschiedene Aufgaben gehabt, am Morgen 5 Minuten in so einen Kreis der Stille zu kommen und ich dachte, ich glaube, ich gehe raus. War wie stille ich, also wir müssen noch was machen. Ich habe das schier nicht ausgehalten, einfach nichts zu machen. Einfach da zu sein und nichts zu machen. Und es ging immer weiter und dann irgendwann habe ich gedacht, oh, das mit der Stille, das hat ja was Attraktives, also das hat ja wirklich was Gutes. Und wir durften dann vom Studium, hatten wir verschiedene Aufgaben, die jeder so belegen durfte, wie er will. Und unter anderem war eine Sache, geh mal in ein stille Kloster. Da dachte ich, wo so Herausforderungen damit hat, ich muss das mal ausprobieren. Dann habe ich mich damals, das war kurz vor Ostern, da gibt es das Haus der Besinnung in der Nähe von Freiburg, bei dem Betberg, habe ich mich eingeteilt oder eingetragen und dort stand auch auf der Homepage, es werden wirkliche stille Tage auch stattfinden. Nichts reden während dem Essen, nichts mit anderen Leuten. Ich dachte, das ist schon mal eine Herausforderung. Und umso näher ich dem Ort gekommen bin, umso mulmiger wurde mir auch. Ja, was mache ich jetzt mit der Stille? Dann dachte ich, also geistlicher Gedanke, ja, dann kann ich ja die Zeit nutzen, um Bibel zu lesen. Und der nächste Gedanke kam, nee, nicht Bibel lesen, nix. Ja, kann ich mal spazieren, ist doch eine schöne Aussicht, Weinbergen. Nee, jetzt also nicht 100.000 Schritte sammeln, sondern einfach mal nichts tun. Das war für mich, ich dachte, wie soll ich das aushalten? Und als dann die Frau auch noch bei uns gesagt hat, so, das ist das letzte Mal, wo wir reden werden, ab jetzt bis zum Ende nichts mehr reden, auch während dem Essen nicht. Und ich dann in dem Speisesaal saß und keiner geredet hat, und ich einfach mit meinem Festspabrot ganz langsam gegessen habe, da dachte ich, mich zerreißt es fast, wirklich diese Stille. Und ich musste wirklich lernen, in dieser Stille auch auszuharren. Diese Fragen, wo dann hochkommen, diese Gedanken, wo hochkommen, wo du dir davor nie Gedanken gemacht hast, habe ich mir irgendwie gestellt. Und ich muss sagen, nach dem zweiten, dritten Tag, ich wollte gar nicht mehr nach Hause. Ich habe natürlich bewusst den Flugmodus ausgemacht, um dort zu sein, aber ich habe dort erkannt, eine Stille zu haben. Ich will es auch in der näheren Zukunft nochmal machen, aber dazu muss ich es mir auch eintragen. Sage ich mir ganz persönlich. Ich kann auch nicht sagen, irgendwann gucke ich mal wieder, dass ich so eine Zeit habe. Ganz bewusst auch eintragen. Und deswegen kommen wir jetzt zu den Tipps, was ich euch mitgeben möchte, wie wir vielleicht oder wie es vielleicht euch auch leichter fällt, auch mal eine Stille jetzt zu kultivieren. Wenn du sagst, Stille, wie war es wo? Lies mal ein Evangelium mit folgender Sicht. Wie war Jesu Lebensstil? Wie ist er mit Hektik, mit Stress umgegangen? Gibt es nur ein, zwei Bibelverse, wo er sich immer wieder zurückzieht? Oder war das ein Teil davon? Eine Sache, wo wir eigentlich davon lernen dürfen, unter seinem Joch zu gehen. Aktiviere den Flugmodus auf deinem Handy. Und das sage ich nicht als Teenie-Leiter, ihr müsst immer eure Handys wegmachen. Das sage ich vor allem auch zu mir selber, aber zu uns auch als Gemeinde. Vielleicht sagst du, ja, Handy habe ich nicht so oft. Fernseh, Radio, alles andere, was uns immer wieder, wo wir versuchen, uns mit Lärm unsere innere Stille zu übertönen. Einfach mal auszumachen. Aktiviere den Flugmodus auch in deinem Leben, einfach mal auch Momente zu haben, wo du wirklich ja, in diese Ruhe reinkehren kannst. Und plane dir wirklich die Zeit der Stille ein. Ich glaube, das ist das, was ich immer wieder merke. Weil die Zeit der Stille ist, glaube ich, das allererste, was wir opfern würden, wenn es stressige Situationen gibt. Würde ich mir gerne bei Jesus erleben, wenn es hektisch wird, wenn alle Leute schreien, ob er dann sagt, stimmt, Stille, lass mal in Ruhe, wir gehen rein. Oder ob er sagt, erste Priorität, die Stille, die Zeit mit meinem Vater, dann kommt das andere. Merke ich bei mir selber, die streiche ich leider viel zu schnell und viel zu oft und viel zu gern raus. Und ich habe zwei Bücher, die ich auch mal gelesen habe und die gerade um das ganze Thema Stille sehr, sehr viel haben. Gerade dieses John Mark Comer, das Ende der Rastlosigkeit, das in den letzten Jahren sehr, sehr im großen Hype, sage ich mal, gewesen. Da sagt er eigentlich, oder geht es eigentlich darum, die ganze Hektik in unserem Alltag runterzufahren und in der Stille aufzutauchen. Und noch ein Buch von Richard Forster, das Buch heißt Nachfolge feiern. Da beschreibt er verschiedene Möglichkeiten, in den Lebensstil, also in die Nachfolge von Jesus einzutauchen und was auszuprobieren, auch über Stille. Am Ende würde ich euch gerne noch ein Video zeigen und ihr müsst schnell mitlesen, also auf die einzelnen, ihr müsst schnell mitlesen, dann lachen die Ersten. Ja, genau. In der Sprache ist es Schnelligkeit immer. Ihr dürft sehr gerne mitlesen. Und achtet mal drauf, was dort in den einzelnen Sätzen beschrieben wird. Musik. Dieses Video hat mich selber sehr traurig gemacht, wo ich gemerkt habe, wo meine Zeit, meine Gedanken hinfließen. Wir werden jetzt unser Abschlusslied singen. In dieser Zeit werden Opferkörbe durchgehen. Wir sind eine Gemeinde, die nicht auf Kirchensteuern angewiesen ist, sondern einfach auf freiwillige Spenden. Deshalb auch vielen Dank an jeden, der sich da immer wieder einbringt. Wir werden ein Lobpreislied singen und danach noch den Segen hören.